Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Die meisten Güter in Deutschland werden noch immer auf der Straße transportiert. Die Deutsche Bahn, die schreibt mit dem Güterverkehr seit Jahren Verluste und jetzt gibt es ab Januar einen eigenen Vorstandsposten für die Sparte und den übernimmt Sigrid Nikuta. Sie hat 10 Jahre lang die Berliner Verkehrsbetriebe gemanagt. Vor ihrem Wechsel konnte ich mit ihr sprechen, auch über die Rolle des Nahverkehrs für den Klimawandel. Frage an Sigrid Nikuta, das Ergebnis des Klimagipfels in Madrid, jetzt vom Wochenende, das ist eher dürftig. Um CO2 einzusparen, muss allerdings auch der Verkehr seinen Beitrag leisten. Nach 10 Jahren an der Spitze der BVG, welche Bilanz ziehen Sie in Bezug auf den Klimaschutz?
Der öffentliche Nahverkehr, gerade hier in Berlin, ist bereits extrem klimafreundlich. 2/3 des Angebotes der BVG sind komplett CO2-neutral, denn U-Bahnen und Straßenbahnen fahren seit 1881 elektrisch. Und hier in Berlin auch mit grünem Strom. Bei den Bussen haben wir derzeit 1500 Busse, überwiegend Euro 6 Busse. Und da sind wir jetzt dabei, diese Busse auf Elektrobusse umzustellen. Die ersten 35 sind im Einsatz, die nächsten 90 sind bestellt. So haben wir das klare Ziel, bis 2030 komplett elektrisch zu sein.
Ja, das ist ja so, dass auch die Anzahl der Fahrgäste bei der BVG seit Jahren steigt. Allerdings nimmt auch der Autoverkehr in Berlin zu und wird dichter. Ist da nicht noch auch Spielraum, was so die Fahrgastzahlen und die Nutzung der BVG angeht? Ist da noch mehr Potenzial nach oben?
Ich freue mich sehr über die steigenden Fahrgastzahlen. An einem Montag wie heute haben wir 3 Millionen Fahrgäste, nur bei der BVG. Und dazu kommen nochmal die Fahrgäste bei der S-Bahn, wahrscheinlich so 1,2 Millionen. Aber Sie haben recht, es gibt Potenzial. Das heißt, wir können noch viel, viel mehr Fahrgäste aufnehmen. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Nahverkehr gut sind. Das heißt, dass Busse und Bahnen wirklich mit Priorität durch diese Stadt kommen. Dass Ampelschaltungen da sind, die Busse und Straßenbahnen bevorzugen, dass wir Busspuren haben, dass diese Busspuren frei sind. Und natürlich, es muss deutlich investiert werden in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
Welche Rolle spielen denn vielleicht auch die Preise? Auch die BVG erhöht ja die Ticketpreise jetzt wieder und es wird dann gleichzeitig auch immer wieder auf Wien zum Beispiel verwiesen, wo es ein Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr für 365 € gibt. Wäre das was, was auch für die BVG in Frage käme?
Der Vergleich zu Wien ist immer gut. Wien ist halb so groß wie Berlin. Und unser Ticket kostet weniger als das Doppelte von Wien. Das heißt, wir sind eigentlich günstiger als das Wiener Modell, wie es so schön heißt. Die Preise sind immer wieder in der Diskussion. Für mich ist die Frage aber wichtiger, wer bezahlt eigentlich den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs? Irgendjemand muss es bezahlen. Wenn die Fahrgäste weniger bezahlen, und da bin ich auch durchaus ein Fan davon.
Ja, weil 700 € sind ja dann doch eine Stange Geld, auch wenn Sie sagen, ne, Berlin ist größer als Wien, aber über 700 € für ein Jahresticket ist natürlich schon ein bisschen was.
Also ich sag mal, das Gros unserer Fahrgäste fährt rabattiert. Das Jobticket, was wir anbieten, kostet unter 50 € im Monat. Schülerinnen und Schüler fahren komplett kostenlos in Berlin. Auch Auszubildende werden entsprechend rabattiert, natürlich Hartz-IV-Empfänger. Also es gibt da schon ein umfangreiches System, Senioren ebenfalls. Wichtig ist nur, es gibt keinen kostenlosen Nahverkehr. Irgendwer muss es bezahlen und die politischen Diskussionen laufen sehr zu Recht ja gerade. Was soll der Fahrgast tragen und was trägt die Stadt?
Wie sehen Sie das denn? Was würden Sie denn sagen? Sollte die Stadt da mehr schultern?
Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, einerseits, aber dass die Stadt, das Land und wirklich dafür sorgen, dass die Infrastruktur ausgebaut wird. Sprich, dass wir mehr Busse und Bahnen einsetzen können, denn das führt dazu, dass Menschen dann auch sagen, Der Nahverkehr ist so praktisch, so viel einfacher, als mit dem Auto durch die Gegend zu fahren.
Also das heißt, das Ziel, die U-Bahn zum Beispiel im 90-Sekunden-Takt, das bleibt auch weiterhin bestehen und wird dann auch Ihre Nachfolgerin oder Nachfolger dann im Zweifel verfolgen.
Genau, genau. Also enge Takte sind aus unserer Erfahrung das A und O. Sie sollten überhaupt nicht mehr nachdenken müssen, sondern einfach zur nächsten Haltestelle gehen und dort wird etwas kommen.
Jetzt haben Sie der BVG in den vergangenen Jahren ja ein ziemlich cooles Image verpasst. Also wenn man sich den Twitter-Kanal anschaut, das ist schon sehr unterhaltsam, was die Kolleginnen und Kollegen da immer so absetzen an Tweets. Trotzdem beschweren sich Fahrgäste natürlich immer noch über Ausfälle oder Verspätungen. Erst gestern der SPD-Politiker Kevin Kühnert, der hat sich über die Linie M41 in Neukölln beschwert. Also cooles Image, aber gibt es immer noch einige Baustellen für die BVG?
So ein Riesenunternehmen mit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 1.500 Bussen jetzt mal als Beispiel, da haben sie immer Themen, an denen sie arbeiten müssen und wo es auch Verbesserungspotenzial gibt. Die M41 zum Beispiel ist eine Linie, die extrem häufig im Stau steht. Das führt dazu, und da verstehe ich dann auch unsere Fahrgäste, dass sie sagen, was soll denn das? Ne? Der Bus kommt gar nicht dann, wann er kommen sollte. Das liegt nicht an dem Busfahrer, nicht am Bus, hart gesprochen auch nicht an der BVG, sondern an den Straßenverhältnissen.
Jetzt sind diese Tage die letzten Tage für Sie bei der BVG. Da wurde ja von vornherein immer gesagt, das sei kein Traumjob. Jetzt wechseln Sie im Januar zur Deutschen Bahn, übernehmen da den Güterverkehr. Das sei ein Höllenjob, meint die Taz. Sind Sie bereit für diesen Höllenjob?
Das mit den Höllenjobs hat man bereits gesagt, als ich zur BVG kam. Auch da waren die Schlagzeilen genau so, wie die Schlagzeilen jetzt sind, wenn ich in den Güterverkehr wechsle. Ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, denn der Warengüterverkehr wird gemäß Prognosen in den nächsten Jahren um 40% steigen. So, und da gibt es keine vernünftige Lösung, als dieses Wachstum über die Schiene abzubilden. Wenn wir das alles auf LKWs packen, dann müssen wir neue Autobahnen bauen. Und ich glaube, das möchte keiner. Der Wechsel auf die Schiene ist genau jetzt angesagt. Und ich weiß, dass im Güterverkehr extrem viele sehr engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Herausforderung.
Das heißt aber auch, das Thema Klimaschutz wird Sie jetzt auch im Bahntower wieder begleiten.
Genau, das wird mich genau wieder begleiten. Und ich nehme auch die Beispiele mit, die wir in den Städten haben. In den Städten stellen wir auf Elektromobilität um. Das kostet, aber es bringt etwas für die Umwelt. Und genau so sollte man es, glaube ich, im Güterverkehr machen. Umstellen auf die Schiene, das kostet, aber es bringt etwas für die Umwelt.
Und es gibt ja noch eine Parallele zwischen Bahn und BVG. In beiden Fällen redet die Politik mit. Empfinden Sie das als ein Hindernis oder ein guter Austausch? Wie würden Sie das nennen?
Es ist einfach eine der Rahmenbedingungen. Und dieser Austausch ist ganz, ganz wichtig. Denn gerade beim Umweltthema ist klar, die Unternehmen können nicht ohne die Politik. Und die Politik kann auch nicht ohne die Unternehmen.
Ich würde mit Ihnen gerne noch über was anderes sprechen, über das Thema Frauen in Führung. Sie sind ja auch eine weibliche Führungskraft. Ärgert es Sie oder nervt es Sie sogar, dass wir da eigentlich immer noch drüber reden müssen?
Ehrlich gesagt, natürlich finde ich schwierig, dass man oder dass immer noch darüber geredet werden muss. Einerseits. Andererseits finde ich es gut, dass darüber geredet wird. Denn solange es nicht völlig selbstverständlich ist, dass Frauen die gleichen Chancen haben, in diese Führungsposition zu kommen, solange müssen wir darüber reden.
Jetzt gibt es ja für Aufsichtsräte eine Quote, für Vorstände ist sie zumindest im Gespräch. Wie stehen Sie zu diesem Instrument? Ist das noch notwendig?
Eigentlich ist eine Quote natürlich das letzte Mittel. Viel schöner wäre es, wenn sich die Dinge von selbst regeln. Allerdings hat mich im Laufe meines Berufslebens der Optimismus verlassen, dass sich das von selbst regelt. Also sprechen Sie gerade mit einer echten Befürworterin der Quote, sowohl für Aufsichtsräte als auch für Vorstände.
Und Sie selbst haben ja auch bei Ihnen im Unternehmen Managerinnen und Managern weniger gezahlt, wenn die beispielsweise zu wenig Frauen in ihrer Abteilung beschäftigen. Welches Fazit ziehen Sie da? Ist das ein gutes Instrument? Hat das funktioniert?
Ja, wir haben den Anteil von Frauen in der Zielvereinbarung verankert. Und zwar den Anteil der einzustellenden Frauen. Ganz einfach, die Hälfte der frei werdenden Stellen ist mit Frauen zu besetzen. Und wenn Sie das nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer, dann merken Sie es in Ihrem eigenen Portemonnaie. Das wirkt. Ich glaube, man braucht es, um hier wirklich Bewegung hinzubekommen, um wirklich alle Leute dazu zu bringen, ganz gezielt zu gucken, wie schaffe ich es eigentlich, Frauen und Männer gleichberechtigt hier einzustellen.
Was ich daran ja interessant finde, ist, dass es bei dieser Quotenfrage ja eher um die Chefetagen geht. Sprich, da fragt man sich dann am Ende auch, profitieren da vielleicht nicht nur Frauen, die besonders gut vernetzt sind, besser verdienende. Und das Instrument, was Sie jetzt ja da angewandt haben, bezieht sich ja auch auf alle Ebenen.
Genau.
Fehlt uns das manchmal bei dieser Quotenfrage, dass es da zu sehr, sag ich mal, um die privilegierte Frau geht?
Ja, es geht um das gesamte Thema. Bei der BVG ist es so, dass sich das schon bei uns wirklich jetzt auch bei der Einstellung der Auszubildenden ist das ein ganz entscheidendes Thema. Denn da muss ich Hälfte-Hälfte einstellen. Denn aus den Auszubildenden rekrutiert sich im Idealfall der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von morgen und auch die Führungskraft von morgen. Das heißt, bereits da muss ich quasi mit der Parität anfangen, damit ich dann die Chance habe, das auch auf anderen Ebenen weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist echt wichtig, es wirklich auf alle Ebenen zu beziehen.
Jetzt sind Sie ja sehr bekannt für Ihren Schal mit dem Muster der U-Bahn-Sitze. Nehmen Sie den mit in den Bahntower oder bleibt der im alten Büro oder zu Hause in Zukunft?
Also ich nehme ihn mit nach Hause. Ich werde ihn auch privat tragen. Aber die Kollegen der Bahn haben schon dafür gesorgt, dass meine Garderobe jetzt auch um Bahnschals reicher geworden ist. Also ich habe für den Einsatz in der Bahn jetzt auch schlicht rote Schals.